Herzlich willkommen zu einem weiteren Spotlight hier bei Allen & Overy. Heute spreche ich mit Dr. Jonas Wittgens und Max Landshut. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Hallo.
Moin.
Moin. Man hört schon an eurer Begrüßung, dass ihr beiden, ja nicht, dass ihr Partner seid, aber seid ihr im Hamburger Büro der Kanzlei. Dort macht ihr M&A. Jonas, wie bist du eigentlich dahin gekommen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe nach dem Studium im Referendariat, nach der Dissertation, die sich im Konzernrecht abspielte, gedacht, ich könnte in dem Bereich auch mal praktisch arbeiten. Habe dann die Runde bei allen Großkanzleien gedreht. Am besten gefallen hat es mir bei Allen & Overy, sowohl in der Station dann als auch im Gespräch mit den Partnern. Und ich habe dann in Frankfurt angefangen, dort einige Jahre gearbeitet und bin dann ins Hamburger Büro gewechselt.
Und Max, du bist zumindest, was das Studium angeht, aus Hamburg kommend, hast du im Vorgespräch erzählt.
Ja genau, ich bin sogar Hamburger Urgewächs, also ich bin in Hamburg groß geworden und zur Schule gegangen, habe dort lange Hockey gespielt, deswegen war ich immer so ein bisschen auf Hamburg fixiert. Und habe dann an der Law School studiert. Mhm. Und ehrlicherweise bin ich etwas zufällig zu A&O gekommen, denn im Referendariat und davor hatte ich mir irgendwie diverse Großkanzleien angeschaut. A&O war nicht dabei. Habe dann aber über einen Bekannten, der da Partner war, den Weg zu A&O gefunden und am Ende mich dann auch überzeugen lassen, nachdem ich mir einige Sachen angeguckt habe, dass das für mich vom Setup her am besten passen würde.
Insofern, Marc, hast du eigentlich mit uns beiden so sogenannte A&O-Lifer jetzt vor dir? Also welche,
wunderbar, diese neuen Begriffe, ja.
Welche, die angefangen haben bei Allen & Overy und dort geblieben sind. Ich glaube, den Plan hatten wir beide nicht, ob wir da ewig bleiben, sondern wir haben das sozusagen auf uns zukommen lassen, aber wir bereuen es nicht, im Gegenteil.
Wir haben im Vorgespräch natürlich so ein bisschen gesprochen, was er gerade macht. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ganz beeindruckend dabei fand ich, dass ihr beide gesagt habt, naja, es macht eigentlich gar nicht mehr so einen großen Unterschied, an welchem Standort man eigentlich bei uns tätig ist, weil ihr euch vielmehr so als deutsche Einheit versteht. Ihr seid halt Allen & Overy Deutschland. Was versteht ihr genau darunter?
Ja, ich kann mal vielleicht dazu anfangen. Also wir glauben, der Standort spielt insofern eine Rolle, weil jeder sich eigentlich frei aussuchen kann, wo er heutzutage arbeitet. Also es ist nicht mehr wichtig, dass man stets vor Ort im Büro ist. Gleichzeitig, deshalb haben wir uns, glaube ich, beide auch bewusst für das Hamburger Büro dann entschieden, ist es zum einen unser Lebensmittelpunkt, aber wir finden auch, dass dort von der Teamzusammensetzung, von der Zusammenarbeit besonders angenehm ist. Insofern spielt das Büro dann schon wiederum eine Rolle, aber mehr sozusagen als zentraler Ort, wo man sich zusammenfindet von Zeit zu Zeit und viel Zeit miteinander verbringt.
Ja, ich glaube, generell kann man sagen, und man kann wahrscheinlich sogar den Kreis noch weiterziehen, wir verstehen uns als A&O Deutschland, wir verstehen uns dann wahrscheinlich wieder in dem, was wir täglich tun, sogar noch weitergehend als A&O global. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch das Geschäft, das wir machen. Und das ist zumindest für mich, und ich glaube, Jonas, da kann ich für dich auch sprechen, das macht den Reiz aus. Also wir arbeiten eben in Teams in Deutschland über die Bürostandorte hinweg. Vollkommen egal, wer sozusagen oder wo jemand seinen Hauptstandort hat. Und das gilt nicht nur in Deutschland, sondern das gilt über Deutschland hinaus. Ja, und ich glaube, das macht es eben auch so bunt.
Doch nochmal kurz bezogen auf euren Hamburger Standort. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Partner seid ihr vor Ort? Wie viele Associates? Wie viele Menschen so insgesamt drumherum?
Ja, also ich glaube, ganz grob gesagt arbeiten im Büro etwa 100 Leute sozusagen, davon etwa 50 Anwälte und davon wiederum etwa 25 im Corporate M&A. Mhm. Und von diesen 25 gibt es 5 Partner und etwa 20 Associates. Das wechselt immer. Wir haben Associates, die sind im Secondment, jetzt gerade einer in San Francisco, einer in London, in New York. Also es sind auch mal welche da, mal nicht da. Aber generell sind wir so, die Corporate M&A-Gruppe sind etwa 25 Anwälte, Partner, Counsel, Senior Associates. Wir haben auch immer 10, 12, 15 Referendare, Wissenschaftler, Mitarbeiter in jeden Ausbildungsstufen. So kann man sich das jetzt mal auf zahlenmäßig vorstellen. In der Zusammenarbeit kann man sich so vorstellen, dass wir sozusagen auf einem großen Büro sind. Jeder hat natürlich noch sein Einzelbüro, ganz wichtig, aber wir arbeiten relativ eng zusammen Tür an Tür und wir sozusagen teilen die Teams insofern, als dass die Anwälte immer nach den Transaktionen gestafft werden, also mit verschiedenen Partnern arbeiten. Die Partner arbeiten zum Teil auf den Transaktionen auch mit mehreren Partnern zusammen. Insofern gibt es da eigentlich eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit.
Du hast gerade gesagt, ihr teilt die Teams. Max, kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen ausführen? Ich habe sowas im Hinterkopf von, ist nicht bei euch, aber man hört das ja manchmal im Markt, das ist dann ein Pool. Ich finde, das klingt immer so ein kleines
schräg. Das klingt immer abschreckend, kann ich mir vorstellen. Das klingt immer so ein bisschen nach der Vorstellung, es gibt so einen Raum, da sitzen alle Associates und die werden da reingeführt und dann kommt immer irgendein Partner rein und sagt, ihr drei bitte mitkommen. So ist es nicht. Bei uns ist es so ein bisschen der Ansatz, Best of Both Worlds zu verbinden. Also zum einen gibt es bei uns für jeden Mitarbeiter, der anfängt, eine klare Partnerzuordnung, also eine Person, die sich verantwortlich fühlt, die den Karriereweg im Blick hat, die für persönliche Gespräche zur Verfügung steht, aber eben auch natürlich so eine gewisse Planungsaufsicht hat. Also als Associate, und das erinnert man ja selber noch aus der Zeit, kommen gerne Partner zu einem ins Zimmer und verlangen relativ viel von einem und alles auch gleich und zeitgleich. Und jeder Partner hat natürlich das Gefühl, dass seine Sache gerade die allerwichtigste ist und die oberste Priorität bekommen soll. Und auch da gibt es natürlich hin und wieder Situationen, wo es wichtig ist, dass ein Partner sich dann mit seinen anderen Partnern abspricht und sagt, das wird jetzt zu viel, das müssen wir anders machen. Also in dem Sinne ist das eine Verantwortung. Das Pooling, wenn man so will, ist aber dann eben offen gestaltet in der Hinsicht, dass wir sagen, wir glauben daran, dass es wichtig ist für die Mitarbeiter bei uns, möglichst mit vielen Partnern, unterschiedlichen Partnern gearbeitet zu haben. Also die Zusammenarbeit ist bei uns so gestaltet, dass wir zusehen, dass die Mitarbeiter mit möglichst vielen Partnern, also unterschiedlichen Partnern auf unterschiedlichen Transaktionen, damit auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Berührung kommen. Und das ist sozusagen bei uns die Flexibilität, die wir da auch bewusst haben wollen. Und ich glaube, Jonas, das können wir ruhig sagen, das wird von unseren Associates auch sehr gut angenommen. Ja? Also wir haben das Gefühl, dass das eben auch sehr willkommen geheißen wird.
Also es kommt ja ganz häufig die Frage, für wen werde ich denn arbeiten? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil Großkanzleien, jedenfalls der Magic Circle, aber auch die Top-Tiers ja in gewisser Weise insofern austauschbar sind, als dass sie alle attraktive Mandate haben, als dass sie attraktive Bezahlung haben, als dass sie attraktive Standorte haben, viel bieten. Gleichzeitig ist, glaube ich, diese Teamdurchlässigkeit und diese Flexibilität für verschiedene Partner zu arbeiten, über Bürogrenzen auch hinweg, aber insbesondere auch in Hamburg, das ist schon ein wertvolles Asset. Jedenfalls hören wir sehr viel, dass das sehr, sehr stark angenommen wird und dass uns das unterscheidet. Ich komme selbst noch aus einer Zeit, so lange ist es gar nicht her, aber da war man einem Partner fest zugeordnet, durfte im Grunde für niemanden arbeiten, ohne die schriftliche Genehmigung des Partners. Das ist zum Glück Vergangenheit. Wir merken einfach, dass die Associates sich dadurch viel besser entwickeln können. Sie können schauen, welcher Arbeitsstil passt zu mir, welche fachlichen Interessen habe ich, wo kann ich Schwerpunkte ausbilden. Und können sich dann eben auch sehr gut weiterentwickeln und sind nicht gefangen in einem möglichen Team, in dem sie sich vielleicht persönlich oder fachlich gar nicht so wohlfühlen.
Eben klang das auch schon so ein bisschen durch. Natürlich gibt es einen Partner, der dann Feedback gibt. Und Jonas, du hast gerade gesagt, für welchen Partner arbeite ich? Ich drehe den Spieß mal rum. Von welchem Partner werde ich ausgebildet, könnte man ja auch fragen. Und deswegen vertiefend, wie sieht denn so ein Feedback-Gespräch aus? Oder wie sieht Feedback generell bei euch aus? Was versteht ihr darunter?
Ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, ich komme aus dem Hockey- und Leistungssport. Für mich war das immer etwas total Natürliches, dass, jetzt spreche ich aus der Associate-Perspektive, in der ich ja auch war, ich immer wissen wollte, woran bin ich eigentlich? Ist das, was ich gerade gemacht habe, gut? Was war schlecht? Oder vielleicht etwas positiver formuliert, was kann ich das nächste Mal besser machen? Wo kann ich mich noch weiterentwickeln? Also ich finde, das ist, glaube ich, eigentlich was völlig Natürliches. Würde man meinen und natürlich auch in der Welt der Großkanzleien, wo es ja selbstverständlich auch immer um eine gute Performance geht, etwas, was irgendwie alltäglich sein sollte. Das heißt, das ist für mich gar nicht so sehr etwas, was ich institutionalisiere durch meinetwegen ein vierteljährliches Gespräch. Auch solche Systeme gibt es natürlich, sondern für mich ist das etwas, was ich eigentlich im Täglichen lebe. Das heißt, ich arbeite mit einem Associate oder mit mehreren zusammen und wir arbeiten an Dingen und wir sprechen darüber, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was wir vielleicht besser machen wollen. Und das geht in beide Richtungen. Also das ist nicht so, dass eine Einbahnstraße da stattfindet, dass ich als Partner Feedback an das Team gebe, sondern umgekehrt fordere und verlange ich auch von dem Team Feedback an mich. Ja?
Und es ist, glaube ich, es gibt tatsächlich mal so, glaube ich, wie Max sagt, es gibt das im Täglichen, es gibt das im täglichen Doing, es gibt aber auch so, also klassischerweise, wenn Transaktionen gewisse Schritte erreicht haben, Signing gekommen sind oder dann zum Closing, wird ja auch dann groß gefeiert, aber dann gibt es eben auch, dann ist das eigentlich der Anlass, um auch nochmal Revue passieren zu lassen, wie ist das gelaufen, was war gut, was war schlecht, und das gilt eben für alle, die da involviert waren. Also das machen wir dann schon institutionalisiert, natürlich insofern auch, als dass wir das wieder nochmal aufschreiben, damit der Associate nachher sagt, ich will auch mal wissen, dass sowieso, wo bin ich dran und wie, und vor allem, wir wollen ja auch tracken, wie hat sich das fortentwickelt, ja, und gerade wenn man für viele Partner arbeitet, dann ist es auch ganz wichtig, dass man das irgendwie auch mal einmal sozusagen hat für alle Partner. Es ist uns auch ganz wichtig, dass alle so ein Bild haben, was wir auch etwa machen, dass wir uns natürlich regelmäßig auch unter den Partnern, aber auch so austauschen, wie die Associates sich entwickeln und sozusagen Talent-Pipeline schauen, wo geht es gut voran, wo können wir vielleicht noch helfen, wo können wir wie bestimmte Dinge noch fördern.
Dann lasst uns jetzt mal ein kleines bisschen über das Inhaltliche sprechen, was ihr so macht. Wenn man dieses Spotlight hier hört, dann hat man natürlich schon eine gewisse Vorahnung oder vielleicht auch schon eine eigene Erfahrung, was irgendwie Corporate und M&A bedeutet. Was bedeutet es denn bei euch?
Also, man kann das ja von verschiedenen Seiten sehen. Ich glaube, Corporate M&A ist bei uns breit aufgestellt. Also wir decken grundsätzlich mal die gesamte Breite der Transaktionen ab, ob Public oder Private M&A und auch das quer über alle Sektoren. Ja, mit Spezialisierungen, die notwendig sind. Max kann gleich noch vor allem zu seinem Bereich ja zum Beispiel etwas sagen. Wir haben genauso den klassischen Bereich Aktien-Kapitalmarktrecht, den wir machen, also klassische Beratung, die vielleicht dem Berufsanfänger noch ein bisschen vertrauter ist als irgendwie die internationalen Transaktionen, die dann doch ganz anders ist als das, was man so im Studium Referendariat gelernt hat. Für uns ist, glaube ich, im Wesentlichen, glaube ich, so kann man zusammenfassen, Max, sind internationale Transaktionen ist sozusagen unser Thema. Ja, also wenn wir über Prozentzahlen sprechen, sagen wir 80% unserer Transaktionen sind international, 20% sind domestic, was auch dazu führt, häufige Frage in Gesprächen, Bewerbungsgesprächen, was mal, wie viel ist denn auf Englisch? Ja, also so auch 80%, 20% Englisch-Deutsch. So, das war sozusagen im großen Bild. Dann haben wir aber natürlich, was macht Corporate M&A für uns aus? Das macht eben auch eine bestimmte Sektorspezifität oder Spezialisierung in bestimmten Bereichen aus, ohne die es nicht geht. Das kann Max wahrscheinlich am besten zum Beispiel in seinem Bereich mal
erklären. Ja, ich glaube, es gibt ja, genau, Partner, die haben eine sehr allgemein ausgerichtete Praxis und haben dann vielleicht einen gewissen Schwerpunkt in einigen Bereichen. Ich bin vielleicht eher so das Gegenteil dazu. Bei mir ist es so, dass ich M&A mache, aber eben im Schwerpunkt im Bereich Energie und Infrastruktur. Und das kann man sich wahrscheinlich mit ein wenig Fantasie in der heutigen Zeit vorstellen, ist das so, dass ich mittlerweile, glaube ich, 100% in dem Bereich tätig bin und eigentlich gar nichts anderes mehr mache. Ja, also das gibt's eben auch, dass man eine Industrie versucht, sehr tief zu durchdringen, und das ist hier vor allen Dingen aus unserer Sicht sehr sinnvoll und auch von Mandanten letztlich gefordert, weil es eben eine hochregulierte Industrie ist. Ja, also man kann quasi Corporate M&A im Bereich Energie und Infrastruktur gar nicht sinnvoll betreiben, wenn man nicht auch ein gutes Verständnis hat der zugrunde liegenden Regulatorik.
Ja. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen vielleicht. Also was sind denn aktuelle Trends in diesem Umfeld, die du beobachtest?
Naja, es gibt natürlich eine Menge Trends. Ich glaube, man kann einmal herausstellen sicherlich, dass natürlich das Thema Energiesicherheit extrem in den Vordergrund gerückt ist. Ja, wir haben, glaube ich, gerade in Deutschland hier natürlich mit dem, was in der Ukraine passiert ist, da sehr direkt zu spüren bekommen, was das bedeuten kann. Das war ja was uns vorher, glaube ich, gar nicht mehr so bewusst war, dass dieses Thema Sicherheit überhaupt so eine große Rolle spielen könnte. Ja, das hat, glaube ich, schlagartig die Landschaft verändert. Und das hat natürlich dazu geführt, dass jeder auch wieder so ein bisschen mehr nach innen guckt. Ja, wir haben vorher, glaube ich, sehr stark in europäischen Zusammenhängen gedacht oder auch in globalen Zusammenhängen. Wir sehen ja in der gesamten Welt eigentlich, dass eine starke Fokussierung wieder auf das eigene auch eingetreten ist. Ja, das macht sich bemerkbar in bestimmten Themen, wie auch Deutschland sich anschaut, wer bei uns hier investiert, gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht. Und da sind wir natürlich im Energie- und Infrastrukturbereich auch immer in diesem Thema drin. Ich glaube, Jonas, wir können ja drüber sprechen. Costco ist ein gutes Beispiel, jetzt gerade zuletzt eine große Transaktion in Hamburg, wo am Ende ja letztlich das Veto dazu geführt hat, dass es eine Beteiligung von 24,9% geworden ist, nachdem es mal was Größeres war, nicht? Also Beteiligung Costco am Hamburger Hafenterminal.
Toller Ort. Ja, ich glaube, das ist das Thema aus Wirtschaftsrecht, nicht, dass wir sehen, dass eben ausländische Investitionen kritischer gesehen werden, jedenfalls in der kritischen Infrastruktur, beschäftigt uns natürlich, und das setzt dann eben auch einfach voraus die Kenntnis dieser kritischen Infrastruktur. Was machen die eigentlich genau, um dann eben entsprechend in den Transaktionen das auch gut beraten zu können?
Ja, aber du fragtest nach Trends. Ein anderer großer Trend ist natürlich auch, dass wir sehen, dass es viele Unternehmen gibt im Bereich der Energie, der herkömmlich traditionellen Energieherstellung, die jetzt natürlich ganz stark unter Druck sind, eben auch die Wandlung zu schaffen und eben in die erneuerbaren Energien rein wollen. Und ich glaube, da kann man jetzt ganz, ganz aktuell eben auch sehen, wenn wir uns anschauen, die letzte Offshore-Wind-Auktion, die in Deutschland gerade stattgefunden hat, für die sozusagen nicht voruntersuchten Flächen. Es gibt noch eine weitere. Aber da haben am Ende mit zweimal BP und zweimal Total zwei Oil Majors sozusagen die Zuschläge sich erkauft und dafür auch tatsächlich eine Menge Geld auf den Tisch gelegt.
Ja. Ja, das ist ganz interessant. Also gerade was du ansprichst, dass es natürlich irgendwie auch eine sich stetig wandelnde Welt gibt. Da werden wir nachher auch sicherlich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir so ein bisschen über die eigenen Perspektiven des Nachwuchses sprechen, die ja wahrscheinlich auch etwas dynamischer dem Wandel unterliegen und weniger vorgezeichnet sind als vielleicht noch früher. Das dritte Thema, an das ich gerade denken musste, ist so ein bisschen die Rolle von Staatsfonds in dem Zusammenhang, oder?
Genau, das ist auch ein weiterer Trend, den wir sehen, dass eben Staatsfonds auch in diesem Bereich deutlich präsenter werden. Wir selber sind tätig für Norges Bank, also den norwegischen Staatsfonds, der größte Staatsfonds der Welt, die selber eben ja aus dem Öl und Gas kommen, und da kommt ja auch deren Geld her, aber mittlerweile genau diese Transition auch vollziehen. Also vielleicht ein kurzes Wort zu denen, weiß nicht, wer sich damit näher auseinandergesetzt hat. Bisher war es ja so, dass sie vor allem dadurch aufgetreten sind, dass sie an börsengelisteten Gesellschaften weltweit Beteiligung erworben haben. Und ich glaube, man im Schnitt sagt man so, sind es ungefähr 2% an jeder börsengelisteten Entity. Mittlerweile haben sie
weltweit.
Was gigantisch ist.
Was gigantisch ist, definitiv. Ja. Und mittlerweile haben sie aber eben das Mandat vom Parlament bekommen, auch Direktinvestments in erneuerbare Energieninfrastruktur zu machen. Das haben sie bisher traditionell nur gemacht im Bereich Immobilien. Mittlerweile erneuerbare Energien. Und da haben sie angefangen mit einem Mandat von, ich glaube, um die 12 Milliarden. Mittlerweile ist es aufgestockt worden auf 25 Milliarden. Das heißt, man sieht an der Firepower, die da dahinter steckt, einen ganz klaren Plan, sich in dem Bereich jetzt ganz anders aufzustellen und da massiv reinzuwollen. Und das sehen wir eben auch.
Und das ist halt, das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen, natürlich auch für einen umwelttechnisch guten Zweck, aber das ist bei weitem kein Gutmenschentum, das ist auch einfach wahrscheinlich ein gutes Investment, würde ich jetzt mal als Externer vermuten.
Ja, also ich glaube, es ist eine Transition, ne, die alle durchmachen sozusagen, oder eine, sozusagen Investments-Opportunitäten, also man kann davon ausgehen, dass die Rendite immer stimmen muss bei diesen Investments. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich einfach eine wirtschaftlich sehr sinnvolle Entscheidung.
Ja, aber ich glaube, es verbindet sich da zweierlei nicht. Natürlich ist es einmal, es muss finanzmathematisch aufgehen, das Investment, und es muss auch einen Return schaffen, denn das ist ja die Verantwortung dieses Staatsfonds, diese Gelder auch eben gewinnbringend anzulegen. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass es diese klare Überzeugung gibt, dass erneuerbare Energien ein wichtiges Thema der Zukunft sind. Und das geht eben auch einher damit, dass die sehr, sehr strikte ESG-Standards haben. Also ich kann aus der Erfahrung berichten, wenn sie für derartige Investoren tätig sind, wird das Thema ESG bei dem Investment eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Hm. Jonas, du bist ein bisschen breiter aufgestellt sozusagen, zumindest nicht total auf einer Industry gerade. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Es hat sich, glaube ich, so entwickelt. Also wir sprachen darüber, dass es sozusagen verschiedene Trends gibt. Also ich habe immer ein bisschen breiter vor allem auch Aktienkapitalmarktrecht gemacht, mache deshalb auch ein bisschen mehr zum Beispiel Public M&A. Bei Public M&A, also öffentlichen Übernahmen, ist es ja etwa so, dass das Business als solches dann nicht so eine große Rolle spielt, weil der Fokus sehr stark auf dem deutschen Übernahmerecht liegt, dem deutschen Aktienkapitalmarktrecht. Da lösen sich die Transaktionen ein bisschen sehr von dem Business, da spielt das eigentliche Business nicht so eine Rolle, ist nicht so ganz entscheidend, was das Target eigentlich macht, sondern mehr, wie man diese öffentliche Übernahme strukturiert oder wie man das Target berät gegenüber der Drohnenübernahme. Also wir haben etwa für Uniper beraten bei der feindlichen Übernahme durch Fortum vor einigen Jahren und dann andererseits jetzt kürzlich Alstria, die von Brookfield übernommen worden sind. Da sieht man schon, das eine ist Energie, das andere ist Real Estate gewesen. Wir haben vor vielen Jahren die Evonik bei der Übernahme der Degussa beraten, das war Chemie. Da sieht man schon, dass der in diesen Bereichen der Sektor oder die Industrie nicht so entscheidend ist, sondern da liegt wirklich der klare Fokus der Investoren oder der Mandanten auf der sozusagen relativ High-End-Beratung in diesem öffentlichen Übernahmerecht und den Kenntnissen Aktienkapitalmarktrecht. Insofern ist das dann breiter.
Weil Shares Shares sind am Ende des Tages.
Weil Shares Shares sind und weil eben da eben der Fokus sehr stark auf der Technik liegt und weil in der Transaktionsdokumentation, wenn man jetzt etwas tiefer einsteigt, Thematik, anders als im Bereich Energy, was Max eben berichtet hat, weil dort die sozusagen die Kenntnis des Business und die Vertragsdokumentation nicht dieses gesamte Business abbildet, sondern weil die Vertragsdokumentation, die wir dann beraten, eben sich davon so ein bisschen löst. Gleichzeitig ist es auch so im Bereich Private M&A, gibt es natürlich auch Bereiche, da kann man auch sagen, Shares sind Shares, beziehungsweise man kann sagen, es spielt in der Transaktionsberatung das Business dann nicht so eine starke Rolle. Also wir sehen das vor allem in regulierten Bereichen, die Max ja gerade geschildert hat. Man sieht das auch etwa im Shipping, was wir viel machen in Hamburg. Man sieht es auch im Real Estate, dass es da Spezialisierung geben muss. Es gibt dann aber rum wieder auch Bereiche, die ich dann eher mache, die breiter aufgestellt sind, bei denen es tatsächlich mehr vielleicht sozusagen auch um die deutschrechtlichen Fragen zum Teil geht und die zum Teil auch sehr technisch auch schwierig sind.
Ich würde gerne einen kleinen Exkurs machen in Richtung feindliche Übernahmen, einfach weil das auch spektakulär klingt. Kannst du uns da mal so einen ganz groben Abriss geben, was da die faktischen und rechtlichen Probleme in diesem Zusammenhang sind? Was ist vielleicht auch so eine Grundkonstellation?
Ja, also man muss ja dazu sagen, feindliche Übernahmen sind ja im deutschen Markt eher selten, einfach schlicht, weil, ich will nicht sagen, dass es in Deutschland eher auf Konsens gerichtet ist, aber weil es einfach sehr schwierig ist, man kann es einfach so sagen, eine große Gesellschaft feindlich zu übernehmen. Feindlich bedeutet ja in diesem Fall gegen den Willen der Gesellschaft. Also wenn man nur feindlich spricht, klingt das vielleicht so, aber es ist ja so, dass die meisten Übernahmen, die wir im deutschen Markt gesehen haben, so gelaufen sind, dass der Investor dann letztlich mit Zustimmung des Targets die Mehrheit der Anteile überworben hat. Mhm. Bei den feindlichen Übernahmen ist eben das große Problem auch, das was spannend ist, dass das, wenn man es auf Target-Seite berät, also auf Ebene der Zielgesellschaft, die übernommen werden soll, die sich dagegen wehrt, weil sie eben meint, dass diese Übernahme nicht im besten Interesse des Unternehmens ist. Das macht es so spannend, weil das natürlich neben rechtlichen Aspekten, vor allem auch wirtschaftliche oder eine Gesamtbetrachtung der Transaktion erfordert. Also der Vorstand bildet sich dazu eine Meinung und sagt, das liegt nicht im Unternehmensinteresse. Das sind natürlich im Wesentlichen nicht nur rechtliche Aspekte, sondern wirtschaftliche Aspekte, weil er eben die Gesamttransaktion betrachtet und sagt, was bedeutet eigentlich diese Übernahme fürs Unternehmen. Also da rückt dann der Anwalt als Berater des Vorstands eben auch in die Nähe einer strategischen Beratung und löst sich von der rein rechtlichen Beratung. Umsetzen muss man es natürlich nachher dann in der sogenannten Stellungnahme, die der Vorstand abgibt. Aber das macht es natürlich sehr spannend, weil man sehr dicht an diesen strategischen Fragen ist, die den Vorstand bzw. die Stakeholder auch befassen.
Aber was macht man denn dann? Also so ganz praktisch. Du kannst ja auf der einen Seite sagen, okay, ich will jetzt nicht, dass unsere Shareholder irgendwie alle verkaufen. Wenn aber natürlich ein sehr guter Deal auf dem Tisch liegt, besteht auch immer die Gefahr.
Ja, also es ist natürlich letztlich eine unternehmerische Entscheidung, wie gut der Deal ist. Und diese Meinung muss der Vorstand sich bilden. Der fragt aber natürlich seine Anwälte, sagt, welche Kriterien muss ich denn dabei beachten? Welche Stakeholder muss ich denn vielleicht befragen? Wie muss ich mich denn da positionieren? Wie muss ich Meinung Dritter einholen? Wie überprüfe ich zum Beispiel, ob dieser Wert oder der Preis, der geboten wird, eigentlich gut ist? Ist er schlecht? Welche rechtlichen Anforderungen gibt es? Das ist eigentlich ein sehr dynamischer Prozess. Die Übernahme, nicht nur feindliche Übernahme, zeichnet sich aus, dass es immer sehr dynamisch, sehr schnell ist, wie es M&A-Geschäft halt häufig ist, geht in Wellen. Ja. Das macht es eigentlich spannend oder interessant. Das war jetzt die Target-Seite, wenn man es aus Übernehmersicht ist, natürlich auch interessant, weil das natürlich auch alles immer hochvertrauliche Prozesse sind, weil man sehr aufpassen muss, dass nichts durchsickert, also die durchsickert in dem Sinne, das darf ja natürlich nicht zu früh bekannt werden. Insofern sind es sehr eigentlich intensive Prozesse, die sehr schnelllebig sind, die gleichzeitig ein hohes Maß an rechtlichen Kenntnissen der rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern, sind vor allem auch so, dass man sie dann häufig, das ist manchmal ja auch ein Aspekt, wie in der Zeitung liest, bei dem man jedenfalls wahrnimmt, was man eigentlich sozusagen, das eine gewisse Bedeutung hat. Ja, und wir merken ja auch manchmal bei Bewerbern die Fragen, also woran werde ich so arbeiten, da kann man das mal ganz plastisch machen an solchen Beispielen, deshalb ist so Public M&A ein ganz gutes Beispiel.
Mhm. Jonas, bleiben wir mal kurz noch bei dir. Wir schließen das Übernahmethema, sind wieder in so einem klassischen Transaktionsbereich. Hast du da so eine Anekdote vielleicht für die Zuhörenden, wo man auch mal lebhaft verstehen kann, jo, das hat sich wirklich im wahren Leben ausgewirkt und war nicht nur irgendwie Gesellschaft A, von der ich noch nie gehört habe, die Gesellschaft B gekauft hat?
Ja, es gibt ja immer Sachen, über die kann man sprechen, nicht sprechen. Also ich glaube, eine Sache, die man immer gut sprechen kann, ist ein Mandat, was wir für die TUI gemacht haben. TUI, global tätiger Reisekonzern. Die haben in 2020 ihr Luxuskreuzfahrtgeschäft verkauft an eine amerikanische Reederei. Und das hat begonnen, die Transaktion, da war von Corona noch weit und breit nichts in Sicht. Und gesigned haben wir die Transaktion dann ungefähr 10 Tage, bevor der große Lockdown im März kam und im Grunde alle Schiffe an die Kette mussten und nicht mehr fahren konnten. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel. Da war sozusagen Corona in Sicht, hat man schon gemerkt. Keiner wusste so richtig, was das bedeutet für die Transaktion. Wir wussten nur, die Transaktion muss schnell zum Ende kommen. Sie ist dann auch unverändert zu den Konditionen, wie wir sie ursprünglich vorgesehen hatten, gekommen. Hoch erfolgreich für die TUI. Aber es ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel. Man sieht, dass sozusagen das normale Leben und das, was einen selber beschäftigt, manchmal eben auch in den Transaktionen eine Rolle spielt.
Hm. Max, hast du irgendwie noch ein ähnliches Beispiel? Es muss nichts mit Covid zu tun haben.
Nee, das wäre ein bisschen langweilig, wenn ich, glaube ich, jetzt in dieselbe Kerbe schlagen würde. Naja, also ich glaube, was jetzt weniger so mit dem allgemeinen Leben zu tun, aber es verdeutlicht, glaube ich, so schon auch die Dynamik, die letztlich ja für das Geschäft steht, das wir machen, war ein, ich glaube, da kann ich jetzt keine Namen nennen, aber das spielt auch gar nicht so eine große Rolle für diese Transaktion, war ein Deal im Jahr auch 2018 und wir haben da sehr intensiv und lange dran gearbeitet. Ich kann vielleicht ein bisschen was verraten. Verkäufer war die Müller-Gruppe und es sollte nun endlich zu dem sogenannten Signing kommen. Das ist ja sozusagen der Abschluss der entsprechenden Verträge. Und das hatte sich vorher schon erheblich herausgezögert und dann hieß es jetzt, der Freitag soll es sein. Wir waren schon beim Notar, alles war quasi vorbereitet und dann kam tatsächlich irgendwann der Anruf, the deal is off. Wir haben noch einen Punkt, über den haben wir uns nicht einigen können und es hieß dann, okay, das war's. Wir hatten die Anwälte der Gegenseite, waren aus Frankfurt angereist nach Hamburg und wir haben gesagt, wir warten nochmal kurz. Manchmal aus der Erfahrung heraus lösen sich solche Themen dann ja doch auch wieder erwarten. Es passierte nichts, 2 Stunden saßen wir immer noch beim Notar und wie gesagt, es wurde langsam Zeit für die Anwälte, sich auf den Rückweg zu machen. Das haben die dann auch getan und ich habe, glaube ich, noch 3-mal nachgefragt bei den Mandanten, ob sie sich sicher sind, dass der Deal jetzt wirklich nicht wiederkommt. Und nach dem 3. Mal habe ich dann auch tatsächlich gesagt, okay, Notar, alle können nach Hause gehen. Wir hatten eine Veranstaltung bei uns auf der Dachterrasse im Büro mit jungen Referendaren und bin dann da hingegangen. Wir haben gegrillt und ein Bier getrunken. Und wie es so ist, kam dann irgendwie auf dem Weg, als ich gerade im Fahrstuhl runter war, der Anruf um 9:45, Max, can we talk, the deal is back on. So, das heißt, der Freitagabend endete dann beim Notar. Ich glaube, wir haben, der Notar war mittlerweile auch weg, kam mit dem Motorrad von der Offside zurückgefahren und wir haben, glaube ich, um 5.15 Uhr oder sowas unterschrieben.
Samstagmorgen.
Genau. Also, das
ist jetzt nicht der Normalfall, aber
ist nicht der Normalfall, aber verdeutlicht eben so ein bisschen im Extremfall natürlich hier die Dynamik, die teilweise in diesen Transaktionen drinstecken und was das manchmal so mit sich bringen kann.
Gehen wir mal auf die Dynamik ein. Also, es gibt ja im Nachwuchsbereich auch viele, die sagen: M&A, das ist immer irgendwie stressiges Geschäft, da muss man immer sehr viel in kurzer Zeit dann auch schaffen. In anderen Rechtsgebieten ist es vielleicht alles ein bisschen planbarer. Das sind so die typischen Stereotypen, die man hört. Ich persönlich würde sagen, da ist ja auch ein Tacken was dran. Wie schätzt ihr das ein?
Naja, ich glaube, also man muss doch sagen, wer behauptet, dass Planbarkeit kein Problem ist im M&A, der lügt. Das ist so. Natürlich, und das hat das Beispiel auch gerade illustriert, hätte ich da meine Frau angerufen und gesagt, lass uns irgendwie essen gehen oder Freunde treffen, dann hätte ich das wahrscheinlich eine halbe Stunde später wieder absagen müssen. Und das ist das Beispiel für die Unplanbarkeit. Aber ich glaube, es gibt eben im Gegenzug, das ist professionelle Dienstleistung, daran muss man Freude haben und das muss einem Spaß bereiten, gibt es aber eben eine hohe Dynamik. Und das ist das, was, glaube ich, und das wird bei Jonas vielleicht ähnlich sein und bei vielen anderen auch, ist das, was einen daran reizt und was die Herausforderungen darstellt. Also das ist nicht nur negativ, sondern für mich, wie gesagt, auch eine ganz klare Triebfeder. Ich glaube, ich würde eingehen in einem Job, wo ich sehr gleichmäßig jeden Tag immer dasselbe tun würde. Und man muss auf der anderen Seite aber eben dann doch auch anerkennen, dass es natürlich zwischen diesen Phasen, die ich gerade geschildert habe, auch immer wieder Phasen, das ist ja ein sehr zyklisches Geschäft, wo es dann eben auch mal sehr, sehr ruhig zugeht. Ja? Und das ist, glaube ich, was, wo man lernen muss im M&A-Geschäft, dann auch, ich sage jetzt mal einfach, die Füße stillhalten zu können, wenn mal so eine ruhigere Phase da ist.
Ja, und es ist, glaube ich, auch so, also nimm das Beispiel mit deinem Notar, Samstagmorgen, dann war es eben so, dass die Associates eben auch dann Montag, Dienstag, Mittwoch mal nicht ins Büro gekommen sind, sondern mal eine freie Zeit haben nach einer sehr intensiven Zeit. Also auch das ist sehr anders als in so statischen Jobs, wo man sagt, jeden Tag passiert das Gleiche. Also es ist so, es gibt Wellen, oder es gibt Ausschläge in die eine Richtung. Wir nehmen übrigens auch wahr, dass wenn wir selbst Referendare, Praktikanten zum Teil, die wir die in Transaktionen ja auch einbinden, dass die das gerne mitmachen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wahrnehmen, dass die sagen, um Gottes Willen, sondern die finden das eigentlich spannend, diese Dynamik mitzuerleben, das Zwischenmenschliche, was da auch eine Rolle spielt. Also jetzt könnten wir noch viele Anekdoten erzählen, was sich dann so abspielt morgens um 3 beim Notar. Da sind ja alle auch nur mäßig begeistert von solchen Situationen dann zum Teil aufgrund anderer Pläne. Aber insofern nehmen wir also zum einen wahr, dass das, wir selber finden es spannend, wir nehmen wahr, dass es spannend ist. Wir manchmal ärgern uns auch, dass es einem die private Planung, welche Planung zerhaut. Allerdings wird das eigentlich aufgewogen durch das, was es einem bringt. Und wir legen eben dann eben auch Wert drauf, dass dann die Teams, das gilt für die Partner übrigens auch, dann auch mal ein paar Tage Ruhe haben nach solch intensiven Zeiten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so in anderen Jobs oder auch in anderen Zuständen eben so nicht möglich ist.
Ja, und ich glaube, ich würde noch zwei Sachen dazu sagen wollen. Also das eine ist, glaube ich, dass Planbarkeit natürlich in dem Sinne schwierig ist. Als Großkanzlei haben wir aber, glaube ich, auch den Luxus, dass beispielsweise Urlaubsplanung, die typischerweise ja langfristig angestrebt werden, dass wir da eben über die Größe der Teams verfügen, dass wir dann eben schon sicherstellen können, dass ein Associate bei uns im Team, wenn er seinen Sommerurlaub geplant hat, den auch antritt und in der Regel auch ohne Arbeit verbringen wird, weil wir dann eben rechtzeitig koordinieren können und andere Teammitglieder reinholen, die dann eben covern. Ja, also ich glaube, das muss man schon sagen, das ist wiederum, da ist Planbarkeit schon sehr groß gegeben.
Und das ist diese Teamdurchlässigkeit, die wir angesprochen haben, dass du eben nicht festgebunden bist, drei Leute sind zuständig für die große Transaktion, sondern du kannst das eben relativ gut staffen, wenn du ein bisschen Vorlauf hast.
Ja, und ich glaube, das andere, was dazugehört ist, und da sind Kanzleien vielleicht auch noch gefordert, besser zu werden, ist, dass wir Flexibilität ermöglichen in den Anforderungen, die der Job nun mal mit sich bringt. Also sprich, der Mandant oder das Geschäft hat gewisse Anforderungen, denen müssen wir gerecht werden. Das ist ja auch das, woran wir uns messen. Aber innerhalb dieser Anforderungen herrscht oder sollte schon auch größtmögliche Flexibilität herrschen, dass eben individuell der Tagesablauf so gestaltet werden kann, dass eben alle persönlichen Dinge, die man da gerne unterbringen möchte, dann eben auch entsprechend abgedeckt werden können. Ja, und das ist ehrlich gesagt, ob jemand dann sagt, ich möchte Mittag Sport machen oder jemand sagt, ich möchte meine Kinder vom Theater abholen oder zum Sport bringen, ehrlich gesagt gleichermaßen.
Also wir haben es in Hamburg in unserer Hand gehabt, nicht? Wir haben in Hamburg schon vor Corona, FaceTime war für uns nie das Thema, sondern wir haben eigentlich darauf vertraut, dass die Leute alle ihre Arbeit so machen. machen, dass sie aber gleichzeitig größtmögliche Flexibilität haben, wie sie das machen, wo sie das machen, wer mittags, morgens, abends zum Sport will, sich um sein Pferd kümmern oder um seine Familie kümmern oder wann auch immer. Das haben wir eigentlich immer so gehandhabt, das hat sich auch bewährt, das basiert natürlich immer auf gegenseitigem Vertrauen so ein bisschen, aber das hat eigentlich immer gut geklappt und das ist eigentlich auch ein Grund, so wahrnehmen, der irgendwie sehr geschätzt wird, dass die Leute die Flexibilität schätzen, auch spontan mal vielleicht woanders zu arbeiten, nicht gerade im Hamburger Büro, sondern im anderen Büro oder remote zu arbeiten im Ausland oder vielleicht mal einen Tag früher in die Ferien fahren und dann vielleicht da noch ein bisschen arbeiten. Also diese Flexibilität, die bringt der Job eben auch mit sich. Ne?
Flexibilität ist ein gutes Stichwort und zwar in Bezug auf Karrieren. Insgesamt ist es ja dynamischer geworden, es ist flexibler geworden, wie man eigentlich arbeitet. Wir haben es gerade auch bei dir schon gehört, wenngleich das jetzt keine Corona-Entwicklung bei euch war, sondern immer schon irgendwie ein bisschen auch Homeoffice Bestandteil der Arbeit war. Aber früher war es, glaube ich, wenn ich mich so im Markt umschaue, doch eher so, dass man vielleicht einen klareren Career Path noch hatte, der zumindest auch ziemlich starr war und weniger flexibel. Würdet ihr das teilen, diese Beobachtung, dass man heute hier und da mehr Chancen vielleicht auch sehen und ergreifen muss, während man früher so aufs Gleis gesetzt wurde und dann mit mehr oder weniger Vollgas sozusagen in ganz großen Anführungszeichen nur noch Gas geben musste?
Ja, na gut, also früher konnte man aufs Gleis gesetzt werden, da ist der Zug vor den Bock gefahren und dann war es das. Ja? Es gab ja ein klassisches Upper-Out und wenn man da auf dem falschen Gleis saß, auf das man gesetzt wurde, dann ging es nicht weiter. Deshalb glaube ich, ist die Beobachtung richtig. Wir nehmen das so wahr, dass der Markt dynamischer geworden ist, dass die Chancen oder die Business Cases, wie wir so sagen, dass die sich von Zeit zu Zeit entwickeln, dass sich Chancen, Opportunitäten auftun in Bereichen, die man gar nicht so am Anfang erkannt hat. Insofern bietet aus unserer Sicht, gibt es einerseits natürlich eine gewisse, können wir sehen, eine Unklarheit, wie entwickelt sich die Karriere fort, in welchem Zeitrahmen. Natürlich haben wir da auch sozusagen Vorstellungen, wie das sein soll, aber gleichzeitig ist es so, dass wir meinen, dass es eine extrem, anders als früher, eine hohe Freiheit gibt, sich in bestimmten Bereichen zu entwickeln, bestimmte Schwerpunkte zu setzen, fachliche Schwerpunkte rauszubilden, die auch vielleicht etwas anzupassen, zu ändern, je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, sodass aus meiner Sicht eigentlich die Karrierechancen eigentlich heute, sie sind selbstbestimmter als früher und man hat mehr Möglichkeiten, mehr Einfluss zu nehmen und ist nicht so sehr abhängig von Altpartnern, die einen vielleicht auf das richtige oder auf das falsche Gleis setzen.
Aber ich glaube, man muss eben, und das ist ja die Kehrseite dessen, was du gerade zu Recht beschreibst, man muss natürlich auch als Berufsanfänger wahrscheinlich etwas mehr Vertrauen mitbringen und sich auch trauen, sich darauf einzulassen. Das heißt, ich weiß eben möglicherweise noch nicht, wenn ich bei einer Großkanzlei anfange, wie meine nächsten 6 Jahre genau ablaufen oder 7 oder 8 und wo ich dann sein werde, sondern ich werde irgendwie das mitbringen müssen, dass ich sage, ich schaue mir das an, ich reagiere auf das, was um mich passiert. Warum soll das auch anders sein? Wir sehen, was in der Welt passiert und wie unsicher das ist. Und ich muss so ein bisschen diese Fertigkeit mitbringen, dann eben auch Gelegenheiten zu ergreifen, wenn sie sich mir auftun. Ja.
Wie ist denn euer Blick allgemein aktuell auf den Nachwuchs? Hat sich da vielleicht auch was zu eurer Generation, ihr seid jetzt nicht super alt, aber ihr seid ja doch ein paar Jahre dabei, so viel davon verraten. Hat sich da was getan?
Ich sage mal, der Blick auf die Bewerbungsunterlagen ist immer ein sehr schmerzhafter, wenn man immer sieht, welche Jahrgänge da mittlerweile stehen. Dann würde ich dir so ein bisschen widersprechen. Wir werden doch leider auch älter. Ja. Aber,
ja. Also was hat sich getan? Also was zum Beispiel, was wir gar nicht so beobachten ist, also wir sehen, dass jedenfalls in Hamburg die Leute mit Freude ins Büro kommen. Ja, also wir können das ja messen. Wir können sehen, dass wir eine Büropräsenz von 80% etwa haben und die anderen 20% sind im Wesentlichen im Urlaub oder auf Reisen oder irgendwie unterwegs bei Mandanten. Also wir sehen sozusagen, dass was wir früher noch als FaceTime empfunden haben, als das ein Zwang war, sehen wir jetzt, dass die Leute, weil wir es ja nicht vorgeben, ja, also wir sind dagegen zu sagen, 3, 2, 4, 1, so viele Tage müsst ihr im Büro sein, so viele Tage zu Hause, sondern das kann im Grunde jeder weitgehend frei gestalten. Wir sehen aber, dass die Leute mit Freude ins Büro kommen. Deshalb ist das im Grunde gleich geblieben, wenn man so will. Also der Wunsch nach Zusammenarbeit und Visibilität und sich im Team vor Ort auch zusammen weiterzuentwickeln. Ich glaube, was hat sich geändert? Es gibt dass es nicht mehr diese ganz klaren Karrierewege gibt, mit diesem Upper-Out nach vielen Jahren. Das führt dazu, dass es eine gewisse manchmal Verunsicherung gibt. Entscheide ich mich wirklich für den richtigen Bereich? Wie sollte ich mich frühzeitig positionieren? Was sollte ich tun? Also es gibt eine deutlich mehr Frage auch, wie fördern wir bestimmte Dinge? Da können wir immer noch sagen, wir jedenfalls als Allen & Overy, wir kommen ja historisch, haben nicht gemerged in Deutschland. Wir haben jetzt keine lange, über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen, sondern sind im Wesentlichen erst seit den 2000ern in Deutschland. Bei uns ist ja noch relativ entwicklungsfähig. Potenzial. Ja, wir haben viele Bereiche, die entwickeln sich dynamisch fort, sodass wir immer sagen, wir unterstützen eben, wenn welche Bewerber, Bewerberinnen sich in bestimmten Bereichen fortentwickeln wollen, bestimmte Spezialisierungen herausbilden. Das ist, glaube ich, viel mehr möglich als früher, wo es so für manche Erbhöfe gab und man sehr klar einem Partner zugeordnet war. Wir sprachen schon über das Thema der teamübergreifenden Zusammenarbeit. Das war früher gar nicht so möglich und diese Entwicklungsmöglichkeiten haben deutlich zugenommen.
Dann ganz lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.